SRF 1.
SRF 1.
Guten Donnerstagabend, ihr hört die Mundart-Sendung Schnabelweide jetzt hier auf SRF 1. Und vielleicht habt ihr es in den letzten Tagen schon mal gehört. Wir bei SRF berichten die ganze Woche gäng wieder zum Schwerpunktthema Risiko. Und auch die Schnabelweide hat sich das Schwerpunktthema Risiko auf die Fahne geschrieben, und zwar in einer ganz speziellen Art. Markus Gasser, ihr habt die Sendung geplant heute, die Schnabelweide. Was für eine Risikowelle kommt auf uns zu heute Abend?
Ja, es ist eine literarische Auseinandersetzung mit dem Thema Risiko. Wir haben das Thema natürlich schon ernst genommen, haben es aber gleichzeitig auch von der humorvollen Seite angehen wollen. Wir sind vom Stichwort Risiko aufs Stichwort Held gekommen. Helden gehen Risiken ein, also einen Äpfel ab dem Kopf vom eigenen Bub schiessen oder Reiche überfallen und das gestohlene Geld den Armen geben. Oder der, was Götter, wo der Götter das Feuer abgeläschelt hat und den Menschen geschenkt hat.
Die redet vom Wilhelm Tell, haben wir gemerkt, vom Robin Hood und dem mit dem Feuer. Das wären, glaube ich, der Prometheus, klassische Helden, alle drei. Was habt ihr jetzt konkret mit dieser Sendung hier zu tun?
Ja, eben nicht. Wir wollten wissen, wie wird man heute zu einem Held? Also, welche Risiken geht man heute ein, um ein Held zu werden? In unserer Zeit gibt es ja auch Helden. Die Helden von der Strasse, also Helden der Strasse oder die Helden des Alltags, die Radio SRF jedes Jahr wählt. Und dann gibt es Filmhelden und Sporthelden. Aber was gibt es sonst für Typen von modernen Helden? Und was vor allem sind moderne Risiken, die eingehen? Und um das herauszufinden, haben vier junge Schweizer Autoren, zwei Männer und zwei Frauen, beauftragt, uns kurze, moderne Heldengeschichten zu schreiben. Also von Leuten zu schreiben, die durch ein grosses persönliches Risiko zu Helden werden oder geworden sind.
Also vier neue Geschichten extra für diese Sendung, und die hören wir im Verlauf von dieser Stunde.
Genau. Die vier Autoren haben sich völlig unterschiedliche Heldenfiguren ausgedacht. Aber was der Bündner Schriftsteller Arno Kamenisch, der eine von diesen Geschichten geschrieben hat, über Helden sagt, das trifft für alle vier zu.
Ja, ich glaube, Helden, denen tut's einfach. Die machen einfach. Die fragen sich vielleicht auch nicht, ja, was kann ich da wirklich für Risiken ein? Also, es ist nicht, ich glaube, Helden sind vermutlich nie wirklich vernünftig.
Nicht Vernunft macht einem also zum Held, sondern das Risiko, das man spontan eingeht. Auf was für Ideen die vier Autoren gekommen sind, das erfahrt ihr in dieser Sendung bis um 10 Uhr. Eine moderne Heldengeschichte geschrieben hat neben Arno Kamenisch, Patti Basler, Tanja Kummer und der Matto Kempf. Zuerst aber besprechen wir, wie gäng ihr Schnabelweide, ein paar Wörter. Fragen von euch, Hörerinnen und Hörern, zu Einzelwörtern zu nehmen oder ganzen Ausdrücken. Und der Briefkasten, wo wir die Antworten dazu geben, den gibt es gerade nach der Dodo Hug. Mein Name ist Stefan Kohler.
Was ist das Rezept zum Gewinnen? Wie kommt man aufs Podest? Wie schafft man es Nummer 1 zu sein? Wie ist wer gegen die Best? Warum, perché, pourquoi, warum Ballade? 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 Das für ein Gefühl, berühmt sie schön und reich. Was ist jetzt neu geplant und gibt sich noch ein Kind? Warum ausgerechnet Lieder, der hat doch schon Erfolg. Der Führer und Zweckli ist sicher Gott gewollt. Warum, perché, pourquoi, warum, ballade? Warum, perché? Sonne noch ein bisschen warm. Und komm mit euch in den Garten. Warum, perché, pourquoi, warum, ballade? Warum, perché, pourquoi, warum, ballade?
Jetzt an dieser Aufgabe.
Ist das einfach kreativ zu sein? Warum bin ich gerade da? Bettu? Ich bin Roger Schmidt. Können Sie sich beschreiben in drei Sätzen? Sagen Sie mal, wo nehmen Sie all die Lichter? Sagen Sie, kochen Sie auch mit Wasser? Und warum jetzt gerade eine neue CD? Zum Beispiel, also beim anderen warten ein bisschen länger, gell? Sie machen jedes Jahr zwei Dinge. Ich sagen. Ja, so einfach ein paar
Sätzchen
über ihre Persönlichkeit.
Dialektnudeln, Dodo Hug mit «Warum Ballade» hier auf SRF 1 in Schnabelweide. Und bevor es bei uns losgeht mit modernen Heldengeschichten, schauen wir uns zuerst ein paar ganz unheldenhafte Wörter an, wie gäng im Schnabelweide Briefkasten. Der ist vollgestopft mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel die Frage von Jakob Fleischlin aus Sins im Kanton Aargau. Er wird gerade von zwei ganz ähnlichen Schimpfwörtern oder Schimpfnamen wissen, woher dass sie kommen. Es geht um ein Gwackli und um ein Gackelari. Nehmen wir zuerst den Gackelari, Markus Gasser. Woher kommt der Schimpfname?
Gebraucht wird das Wort vor allem im Raum Aargau-Zürich. Also das stimmt mit Sins überein, wo der Jakob Fleischli herkommt. Und was ein Gackelari ist, das wird im Schweizerdeutschen Wörterbuch ganz präzise definiert. Dort heisst es nämlich, närrischer Mensch, der in den Tag hinein lebt und auch durch nachlässige äußere Haltung, schlaff hängende Arme und so weiter sich verrät. Schwachkopf.
Deutsch und deutliche Definition, ganz klar würde ich sagen. Von wo kommt das Wort, woher leitet es sich ab?
Wörtlich bedeutet Gackelari eigentlich Stotterer. Die Bedeutung Schwachkopf kommt also von der Vorstellung, dass jemand, der nicht richtig schwätzen kann, weil er eben stottert, auch nicht richtig im Kopf ist. Das ist natürlich falsch und erniedrigend für alle, die Mühe haben, fliessend zu schwätzen. Aber heute sagt man ja jemandem, der stottert, sowieso einfach Stackli oder Stotteri und nicht Gackelari.
Gibt es denn ohne ein Verb, so etwas wie Gackelare, das quasi stottern würde heissen?
Ja, ungefähr. Es kommt von zwei Verben. Genau genommen, nämlich von Lare. Das ist das Gleiche wie Lale, Neuhochdeutsch Lalle, bedeutet undeutlich singen oder schwätzen, vor sich anbrabbeln oder auch dummes Zeug schwätzen. Und Gacken, das hat nichts mit Kacken zu tun, sondern das ist das Gackern von Hühnern, wo man im Witz auch für die menschliche Stimme kann brauchen. Also, ein Gackelari ist wörtlich jemand, der gackert wie ein Huhn und gleichzeitig lallt, also einfach völlig undeutlich schwätzt.
Und so ist es immer zur Bedeutung Dummkopf gekommen. Wie sieht es beim Gwackli aus? Ist das wirklich genau auch so eine abwertende Bezeichnung?
Das geht nicht so stark auf eine körperliche Behinderung, wo jemand nichts dafür kann. Gwackli, das ist ein sogenanntes Nomen Agentis, eine Personenbezeichnung aus einem Verb. In diesem Fall ist es aus dem Verb wackeln oder gwackeln.
Und wackeln meint ja, glaube ich, dass etwas Luck ist, dass es sich eben hin und her bewegt, oder?
Genau, zum einen bedeutet wackeln das, so wie Neuhochdeutsch wackeln. In der Mundart ist die zweite Hauptbedeutung von wackeln aber schwankend gehen, torkeln, watscheln. Also wenn jemand sagt, er sei am 2 am Morgen heimgewackelt, dann kann man annehmen, dass er ein bisschen getrunken hat und nicht mehr ganz fadengrad gelaufen ist. Jetzt im Berner Oberland und in der Innerschweiz gibt es oder hat es das Wort «erwackeln» oder «erwackeln» für eine Ente. Das ist natürlich, weil die Ente beim Laufen so hin und her gewackeln. Das sieht ein bisschen plump und unbeholfen aus. Und darum meint das Schimpfwort «gwackli» wörtlich, dass jemand plump ist, einen unsicheren Gang hat. Und dann eben auch das im übertragenen Sinn, dass er dumm ist, ein Dummkopf ist.
Also auch da wird von einer äusseren Eigenschaft von einem Menschen auf die Intelligenz geschlossen. Nächste Frage kommt von der Margret Gschwend aus Romanshorn. Sie will wissen, woher das Wort «bärhemmig» kommt. Ihre Mutter, schreibt sie, hat aber gesagt, ich bin so bärhemmig. Jetzt, ich selber kenne das Wort überhaupt nicht, habe es noch nie gehört, Bärhemmig. Könnt ihr, Markus Gasser, zuerst erklären, was es überhaupt heisst, Bärhemmig?
Ja, Bärhemmig, das bedeutet schlaff sein, faul sein oder auch stiefbeinig sein, eingerostet sein. Das kommt ursprünglich von Tieren, besonders von Mastzäu, die geschwollene Füße bekommen haben und dann kranke und stiffe Sprunggelenke bekommen haben. Die sind bärhemmig gewesen und dann auch für Menschen. Man kennt das ja, wenn man lange in der gleichen unbequemen Lage sitzt oder steht, dann fühlt es sich so an, eben wie eingerostet. Das ist bärhemmig.
In dem Fall sollte ich es definitiv selber kennen. Jetzt, ich bin so bärhemmig, heisst ja so, immer nicht, ich bin eingerostet. Woher kommt das spezielle Wort?
Gebraucht wird es vor allem in der Nordwest- und in der Nordostschweiz, von Basel bis Appenzell, aber eben auch im Berner Oberland. Und dir als Berner, dir müsstet sagen, bärhemmig oder bärhemmisch. Bärhemmig oder bärhemmig, das sagt man in der Ostschweiz. Also die ursprüngliche Form ist bärhemmig mit doppeltem M. Und jetzt könnte man meinen, das kommt vielleicht von bar jeder Hemmung, bärhemmig. Aber das ist nicht so, abgesehen davon, dass das ja eine ganz andere Bedeutung hätte oder wäre. Der zweite Wortteil hemmig, das hat eben nicht mit hemmig zu tun, sondern mit Hamme, also mit Schinken hinterbei.
Voilà, die eingerosteten Beine werden das wieder. Genau. Jetzt ein Schinken für die Beine, sagt man ja auch beim Mensch, manchmal, bleibt noch das erste Wort vom, erste Teil vom Wort, eben der Bär oder Bär sogar.
Ja, das ist als Einzelwort so gar nicht überliefert und es hat auch nichts mit dem Wort Bär, nackt, leer zu tun, also Bär, jeder Vernunft oder so, sondern es gehört zum althochdeutschen Verb barren, wo steif oder starr emporstehen bedeutet. Man kann also bärhemmig fast wörtlich übersetzen als starrschinkig oder eben steifbeinig. Dass aus bärhemmig in gewissen Gegenden bärhemmig geworden ist, das ist einfach eine Angleichung vom A als Ä im zweiten Wortteil.
Es geht weiter im Briefkasten in der Schnabelwelt, da auf SRF 1. Das mal jetzt die Frage von Alex Volkart. Er grüßt in seinem Mail aus der Zentralschweiz und er hat drei Fragen rund um die Wörter Bache und Beck. Zuerst will er wissen, warum redet man beim Beruf vom Beck und bei der Arbeit vom Bachen. Also, warum sind die zwei Wörter, die eigentlich nachbeieinander sind, vom Tönen her so weit auseinander?
Ja, weil das ist eine einfache Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Für Backen gibt es in der deutschen Sprache seit den frühesten Quellen im Althochdeutschen zwei Formen, nämlich Backan und Bachan. Also das heutige Backen und Bachen ist dann schon unterschieden worden. Im Laufe des Mittelalters ist dann im Süden vom deutschen Sprachraum Bachen die dominante Form geworden. Im Norddeutschen, im Englischen und in den skandinavischen Sprachen ist aber Backen, Englisch Bake, Niederländisch Backen, erhalten geblieben. Also die zwei Varianten Backen und Bachen werden mit der Zeit typisch für den Süden bzw. für den Norden. Dass sich in der hochdeutschen Schriftsprache die nördliche Variante Backen durchgesetzt hat, kommt wahrscheinlich wie bei vielen Wörtern von der Bibelübersetzung vom Luther. Der hat Backen gebraucht und das hat sich dann in der Schriftsprache durchgesetzt.
Heisst das, dass auch der Ausdruck Beck, das damals Pendant Bech gegeben hat?
Könnte man meinen, aber der Beck, der hat es schon immer nur mit K gegeben. Germanisch Bakere, Althochdeutsch Becko, Mittelhochdeutsch Becke. Das ist eine Substantivableitung von Backen, also der Backer wörtlich, der, der backt. Und später ist dann noch hier ein Vokalwechsel von A zu E dazugekommen, ein sogenannter Umlaut. Also man sieht, der Unterschied zwischen Beck und Backen geht weit zurück in der Sprachgeschichte.
Jetzt gibt es noch ganz ein ganz anderes Wort, das etwas damit zu tun hat. Der Alex Volkart wird nämlich auch noch wissen, was der Pfister mit dem Beck zu tun hat.
Ja, ganz einfach. Pfister bedeutet Beck.
Also es gibt zwei Wörter in dem Fall für den Beruf vom Beck.
Hat es gegeben, ja. Also Pfister braucht man heute nicht mehr für Beck. Aber Pfister kommt aus Lateinisch Pistor, wo eben Bäcker bedeutet. Und zwischen dem 7. und dem 9. Jahrhundert hat das Deutsche eine Reihe von Lautverschiebungen durchgemacht. Und eine davon ist der Wechsel von P zu Pf. Also aus Altsächsisch Abpul ist zum Beispiel Althochdeutsch Abfuhl geworden, Neuhochdeutsch Abfell und entsprechend ist aus Pistor Pfister geworden und im Dialekt dann später Pfister. Bis weit ins späte Mittelalter ist das ursprünglich lateinische Wort Pfister das normale Wort gewesen, viel häufiger als das Wort Beck und erst im Laufe der Zeit hat sich dann Beck durchsetzen und der Pfister langsam ersetzt.
Also schon wieder etwas gelernt im Briefkasten, in der Schnabelweit vom Gaggelari bis zum Pfister sind wir heute gekommen im Briefkasten. Und wenn auch ihr eine Frage habt zu einem Wort oder zu einem Ausdruck. Dann schickt uns die Frage doch mit einer Postkarte zum Beispiel an die folgende Adresse: Radio SRF 1, Stichwort Schnabelweid 8042 Zürich. Radio SRF 1, Stichwort Schnabelweid 8042 Zürich. Oder schickt ein E-Mail mit eurer Frage und eurem Namen an die Adresse mundart@srf1.ch. Falsch, mundart@srf.ch, excuse, mundart@srf.ch, das ist der elektronische Weg für eure Frage im Briefkasten.
Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuen zu Nottiswil. Da braucht es viel Volk, das halbe Dorf hat mitgemacht in diesem Spiel. Die andere Hälfte war im Saal bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt, was passiert. Am Anfang war es schön, da hat alles Stauffacherin. Die Frau Pfarrer mit dem Schneider gerät die Worte von tiefem Sinn. Und als es gerührt war, sie hat das mal nicht gesagt, das Kleid sei zu teuer. Und er hat gut aufgepasst, dass er den Faden nicht verliert. Mal kurz vor dem Apfelschuss, der Lehrer kommt das dann. Sein Sohn, der fragt nicht dies und eins, da ruft er denen schnell. Wo unter dem Hut als Wach ist gestanden, soll das jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er in der Schule denn nicht recht gelehrt? Ein Freund vom Tellemann aus Altdorf zwickt ihm eins auf den Mund. Und dieser, wo der Hut bewacht, geht um gar nicht vor. Er stößt ihm mit seiner Hellebarde, einen mit seinem Bauch. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen, Donner, jetzt geht's ruhig. Da kommt schon das Volk von Uri zu springen, Donner, jetzt geht's ruhig. Die einen, die von Österreich, die nehmen die Wachpartei. Die anderen, die von Altdorf, für eine Telleischlägerei. Mit Hellebarden, Karton, Schwert, Kulissen, Schlüsse drei. Der Tell liegt unter dem Kessler schon, da misst der Saal sich ein. Kommen Gläser zu fliegen, jeder stillt seine geheime Wut. Ein grosser Tisch und Bänkel, das Bier vermischt sich mit dem Blut. Der Wirt trifft sich sein Haar, die Frau schien gebrochene Glieder ein. Zwei Stunden lang hat das gedauert, du warst Österreich geschlagen gewesen. Sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Leuen zu Nottiswil. Und gewiss noch nie in naturalistischerem Stil. Die Versicherung hat es gezahlt, hingegen eins weiss ich seither. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wär.
SRF 1 mit der Mundart-Sendung Schnabelweit. Und die ist heute im Zeichen vom Thema Risiko, wo man ja die ganze Woche darüber berichtet, über das Thema da auf SRF. Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben extra für die Sendung Schnabelweit Geschichten geschrieben über Risiken, Risiken, die Menschen eingehen und damit Helden werden. Und die erste Geschichte, die kommt vom Bündner Schriftsteller Arno Gamenisch. Markus Gasser, Schnabelweid-Redakteur, stellt uns doch den Arno Gamenisch kurz vor.
Ja, der Arno Gamenisch ist ein junger Schriftsteller aus dem Bündner Oberland, aus der Surselva. Er schreibt Deutsch und Romanisch. Bis jetzt hat er ein Buch auf Romanisch und vier Bücher auf Deutsch geschrieben. Und die spielen alle in seiner Heimatgegend, eben in der Surselva. Das jüngste von diesen Büchern ist Fred und Franz. Das ist die Geschichte von einer Männerfreundschaft im Bündner Oberland. Und mit diesen Büchern hat er im ganzen deutschen Sprachraum riesigen Erfolg, hat Preise bekommen, gerade jetzt im Juni der Hölderlin-Förderpreis von der Stadt Bad Homburg in Deutschland. Und es gibt Übersetzungen von seinen Büchern schon in 18 Sprachen, also richtig erfolgreich.
Was macht es denn aus, aus eurer Sicht, dass er so gut ankommt?
Der Reiz von seinen Büchern ist für mich zum einen, dass er den Alltag in der Bündner Bergregion ganz genau beschreibt. Also er ist ganz nah bei seinen Figuren. was die erleben und besprechen, das steht für die Probleme, die die ganze Welt hat. Also das Verschwinden von der Tradition, also die Walze von der Globalisierung, die über die Bergregion kommt, die Dörfer, die sich dort ja entleeren und so, das beschreibt er. Und das andere, was mir besonders gefällt, das ist seine Sprache. Die ist voll von Dialektausdrücken und voll von romanischen Ausdrücken oder auch von Wörtern mit romanischer Aussprache. Das ist auch sehr vergnüglich zum Lesen. Im Zusammenhang mit dieser Sendung habe ich den Arno Gamenisch gefragt, wie man denn in der Sur Selva zu einem Held werden kann.
Ja, mir beeindruckend immer Leute, die eine Vision haben, die einen Wunsch haben, die es tief in sich tragen und das einfach durchziehen. Es gibt so ein paar Beispiele in der Sur Selva, die ich irgendwie sehr bewundere. Zum Beispiel in diesem Tisch gibt es den Skiproduzent Zai. Das heisst, Zai ist romanisch und heisst eigentlich Zäh. Und der hat einfach dort wirklich einen Ski kreiert. Und vermutlich sind es eben genau so Leute, die Visionen haben und Ideen haben. Und sich auch fragen, ja, wo komme ich her? Und was ist das, was mich geprägt hat? Und wie will ich mit dem arbeiten? Also es ist irgendwie auch eine Nähe vielleicht zu den Wurzeln.
Also Leute, die bei ihren Wurzeln bleiben und sich dafür einsetzen, die bewundern der Arno Gamenisch, dann müsste er eigentlich, ja, wenn er so denkt, selber in der Sur Selva noch wohnen und schreiben.
Ja, das habe ich genau auch gedacht, ja, und das habe ich genau gefragt, aber es ist nicht so.
Ja, das kann ich eben nicht. Ich brauche die Distanz zum Gebiet, wo ich bespiele in dem Sinn. Mhm. Also ich wohne in Biel und Hebelkraft ist von Biel aus einfach grösser. Dass ich sage, ob ein Text klingt oder nicht, hängt, glaube ich, wirklich auch mit dem zusammen, was für eine Distanz man zum Stoff hat, den man beschreibt.
Der Arno Gamenisch über die Distanz, die es braucht, die er braucht, für über seine Heimat, das Bündner Oberland, können zu schreiben.
Für die Risikoschnabelweide hat der Arno Gamenisch nicht über Sur Selva geschrieben, für einen, aber über einen Wintersportler, der für ihn ein Held war. Der eine oder der Dranger wird den sicher erkennen. Ich habe mich einmal an den erinnern.
Mein Held ist der britische Skispringer Eddie der Eagle Edwards. Eddie der Adler, wie man ihn genannt hat. Ausgestattet mit einem markanten Kinn, schiefer Zahnstellung und einer Brille mit Gläser dick wie Comfy-Gläser. Und er vor jedem Sprung geputzt hat, weil Gläser angelaufen sind, bevor er wieder Brillen aufgesetzt und in die Kamera gelächelt, seine Mutter gegrüßt und sich vom Balken abgestoßen hat, ist der Eddie bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary als der Grossgewinner rausgekommen, obwohl er nur halb so weit gesprungen ist wie alle anderen. In englischen Pampen aufgewachsen, hat sie der Eddie als kleiner Bub von 8 oder 9 Jahren die Olympische Spiele im Fernsehen angeschaut und sei dermassen beeindruckt gewesen, dass er sich gesagt hat, da will er auch mitmachen. Von denen hat er nur noch das im Visier gehabt. Vor ein paar Jahren mal auf seine Anfänge angesprochen, hat er gesagt, ich habe kein Geld gehabt, kein Trainer, kein Schnee, keine Trainingsmöglichkeiten. Aufgehalten hat ihn das nicht. Und so hat er sich als junger Mann nach nur 5 Monaten Training erstmals von einer 120-Meter-Schanze gestürzt. Und kurz darauf ab hat er an der Skisprung-Weltmeisterschaft teilgenommen. Und weil er als erster britische Skispringer überhaupt mit seinem Sprung eben auch den britischen Rekord aufgestellt hat, hat er dürfen an das Winterspiel auf Calgary. Jeder Sprung könnte sein letzter sein, soll er mal gesagt haben. Der fliege ja wie ein Ziegelstein, haben seine Kritiker gesagt. Und bei seinen wackeligen Landungen hat der ganze Kontinent Luft angehalten. Die Leute haben ihren Edi geliebt, wo bei seinen schrägen Flügen jedes Mal riskiert hat, sich den Hals zu brechen. Ein Radioreporter hat einmal gesagt, der Querkopf müsse Eier aus Titan haben. Und der Edi hat nach jedem Sprung gesagt, er liebe das Skispringen. Der Sicherheitsinspektoren ist es aber zu weit gegangen. Der Clown zieht ihren Sport in den Dreck. Und so hat man nach der Olympiade zu Calgary die Teilnahmebedingungen so abgeändert, dass der Eddie, der nur halb so weit gesprungen ist wie alle anderen, keine Chance mehr hatte, sich je wieder für eine Olympiade zu qualifizieren. Der Vogel hat einfach müssen vom olympischen Himmel runter. Das haben sie durch die Regeländerung also auch geschafft. Gewonnen hat aber der Eddie, auch wenn er nicht mehr an die Olympiade dürfen, einfach auf seine Art. Er hat die Leute berührt. Für das haben sie ihn geliebt. Alles, was er gewollt, sei es das Beste, hat er mal gesagt, mit allem, was er hatte. Und das war nicht viel. Denke ich heute an Calgary 88 zurück, so kommt mir der Rede in den Sinn. An irgendwelche anderen Namen von Skispringer, so tüchtig und korrekt, wie sie auch gesprungen sind, kann ich mich kaum mehr erinnern. Aber die Rede ist mir geblieben. Und manchmal denke ich, wenn ich ins Zögern und Zweifeln komme, das Beste wäre doch, ohne Wenn und Aber, einfach auf den Turm aufzusteigen, Ski anschnallen, in die Kammer lächeln und die Mutter grüßen und hopp, laufen lassen.
Michael Edwards, genannt Eddie the Eagle, also ist für den Schriftsteller Arno Kamenisch ein Mann, der für seinen Traum grosse persönliche Risiken auf sich genommen hat und so zum Held geworden ist.
Auf der Internetseite srf.ch kann man übrigens sein eigenes Risikoprofil erstellen. Wenn man eine Handvoll Fragen beantwortet, kommt aus, zu welchem Risikotyp das man gehört. Und ich habe das auch gemacht und ich weiss darum, was es für Typen gibt. Und ich denke, der Eddie die Igel, der wäre der Typ Weltumsegler gewesen, also der für sich selber grosse Risiken in Kauf nimmt, aber dabei ziemlich alleine bleibt und auch sonst niemand in Gefahr bringt.
Also geht auf die Internetseite srf.ch, ein paar Fragen beantworten und dann findet ihr euer Risikoprofil raus, ob ihr Typ Gutsbesitzer oder Typ Feldherr seid oder eben vielleicht, wie möglicherweise der Eddie the Eagle, der Typ Weltumsegler. Wir hören gerade in ein paar Minuten die nächste Risikogeschichte. Das Mal ist Thurgauer Autorin Tanja Kummer dran. Vorher aber noch kurz der aktuelle Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 21.31 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken in der Region Zürich. Auf der A3 Richtung Zürich zwischen Wädenswil und Thalwil. Auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Brötisellerkreuz. Und zwischen Wölflingen und Tös in beiden Richtungen wegen einer Baustelle. Ein Hinweis für Graubünden. Die Hauptstraße zwischen Ardez und Squall ist in beiden Richtungen bis um 6 Uhr früh wegen einer Baustelle gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und schließlich noch Schienenverkehr. Die Störung zwischen Walchwil und Zug auf der Linie Art Goldau Zürich konnte behoben werden. Ihr hört die Mundart-Sendung «Schnabelwelt» hier auf SRF 1. Und jetzt also zu der zweiten Geschichte, eben zur Autorin Tanja Kummer aus dem Thurgau. Markus Gasser, «Schnabelwelt»-Redakteur. Wer ist die Tanja Kummer?
Sie ist Schriftstellerin und Spoken-Word-Autorin. Also das heisst, sie schreibt nicht nur, sondern sie führt ihre kürzeren Texte selber auch live auf. Mit grossem stimmlichem und körperlichem Engagement übrigens, das hören wir nachher. Im September erscheint ihr neues Buch «Alles Gute aus dem Thurgau», wo sie aus dem und über den Thurgau schreibt und über den Thurgauer Dialekt. Und auf Radio SRF 3 gibt sie übrigens auch jede Woche einen Buchtipp ab.
Und was hat sie für eine Geschichte zum Thema Risiko und Helden geschrieben?
Sie hat auf witzige Art ihre eigene Situation als Schriftstellerin zum Thema gemacht.
Hören wir jetzt. Tanja Kummer.
Vom risikoreichen Leben als Schriftstellerin. Ja, so ein bisschen da hocken, so ein bisschen tipp, ein bisschen löschen, ein bisschen aus dem Fenster schauen, ein bisschen Geschichte erzählen, tipp. Jede Saison ein neues Buch schreiben und ein bisschen lesen zu den Leuten. Die hören und klatschen dann und kaufen das Buch, dass man wieder ein bisschen Geld hat, um ein bisschen da hocken, ein bisschen tipp, ein bisschen aus dem Fenster schauen. Ja, so stellt man sich da vor, ist das, was wir Schriftsteller so machen. Aber, liebe Leserinnen und Leser, nichts ist, vergessen Sie das Klischee, weil das wäre uns zu wenig, viel zu wenig Einsatz für Sie. Gehen wir in jedes Risiko ein, setzen uns in unserem Beruf sehr ein und sehr aus, sehr seltenen Krankheiten setzen wir uns aus, sogar sage und schreibe 26 Krankheiten und die ziehen sich durch von A bis Z. Zirrosen Sie mit. Am allerschlimmsten ist die Anfangsangst. Und wenn man die endlich überstanden, schwarze Worte aufs weisse Papier geboren und den Roman fertig haben, dann wird es nicht besser, nein. Dann setzt gnadenlos die postnatal Buchstabendepression ein. Und gleich darauf werden viele Autoren noch in der Rekonvaleszenzzeit von einem Computerkollaps auf Latinisch, Colitis Computeritis, überrascht, wo sich mit dem Symptom «Windows muss wegen eines Problems beendet werden, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten» zeigt. Und schon haben wir sie, die hartnäckige Dokumentslosigkeitstollwut. Suchen überall fieberig die Sicherungskopie, und kaum haben wir sie gefunden und den Roman im Verlag abgegeben, dann quält der uns mit der Frage nach der Kurzzusammenfassung, die kolikartiges Exposé auslöst. Unkontrollierbarer im Krankheitsverlauf ist nur noch die hysterische Fahnenpanik, wenn der Verlagsmanuskript fertig gelayoutet zur letzten Kontrolle als sogenannte Fahne an uns zurückschickt und uns die Gegenlesgrippe packt. Da schlittert jemand ein in eine ausgewachsene, Handlungsstrang-Schizophrenie, weil man dann in der Fahne viel Fehler findet und weiss, es ist zu spät. Man kann trotz jeder Idee, Produzirose oder einem Sjuckt mit dem Schreibfingerfieber keinen einzigen neuen Satz mehr reinwürgen und muss sich zusammenreissen, um nicht am Korrigierzwangwahn zu verfallen. Am Ende vom Gegenlesen, da jüngelt es dann die fiesen, kleinen Leselustlosigkeitslüsse und macht anfällig für eine schreckliche Manuskriptomanie-Migräne. Besonders dann, wenn wir über uns schreiben und keine Nabelschau-Narben davontragen wollen. Oh, und aufgepasst, auch bei einer übersteigerten, offenen Schlussobsession. Ja, die ist auch für die Leser ein Übel und ganz klar die Folge von einem nicht auskurierten pfeiferschen Plattpfnüssel, der zu einem Querverweisbruch im Schreibarm führt, wenn man das regelmässige Recherchierräume auf die Lichtschultern nimmt. Fix und fertig mit der Fahne wollen wir uns dann mit einem neuen Romanprojekt heilen. Ha, aber da kommen sie, sprießen die ersten Schreibstaugeschwüre, die sich zu wahren Titeltripper entwickeln und zum aus dem Feisterstarismus-Virus führen, wo man da hockt und nur noch daran denken kann, was andere Schriftsteller euch gab für ein Meisterwerk verfassen, und leidet unter der Vergleichsverstopfung, die sich in einer süderigen Welthaltigkeits-Wehlendentzündung manifestiert. Die zeigt sich dann eben auch auf der Haut, in einem X für einen Ausschlag. Und dann, am Schluss, wenn wir den Yellow-Fieber-Figuren-Findungs-Fuchsbandwurm wirklich nicht mehr loswerden, ist es höchste Zeit für eine vielleicht sogar medikamentös ausgelöste Ziele-Zukunfts-Zuversichtszirrhose. So. Jetzt wissen Sie, dass wir jedes Risiko eingehen, dass wir Schriftsteller uns gar nichts gönnen, nur damit Sie auch morgen noch kraftvoll zulesen können.
Ziemlich brutal, so ein Leben als Schriftstellerin. Was Schriftstellerinnen und Schriftsteller als für Krankheiten bekommen können beim Schreiben, das hat Tanja Kummer für uns zum Thema Risiko geschrieben. Sie hat sicher ein bisschen übertrieben, aber ein Körnchen Wahrheit steckt garantiert in jeder von diesen 26 Krankheiten, die sie aufgezählt hat. Zwei weitere Heldengeschichten, die extra für die Schnabelwelt geschrieben wurden, hören wir noch vor der Szene, nämlich die von Matto Kempf und die von Patti Basler.
Thank you.
Schnabelweit auf SRF 1 am Donnerstagabend, gerade 20 vor 10 Uhr. Zwei Heldengeschichten zum Thema Risiko haben wir schon gehört in dieser Sendung, von Arno Gamenisch und von der Tanja Kummer. Zwei Geschichten über Leute, die grosse Risiken auf sich nehmen, für ihre Träume können zu verwirklichen. Jetzt die dritte Geschichte, die hat der Matto Kempf für die Schnabelweit geschrieben. Wer ist der Matto Kempf, Markus Gasser?
Matto Kempf ist kein Neuling in der Schweizer Literatur- und Spoken-Word-Szene. Er ist Autor, Filmer und Theatermacher. Und mit dem Trio Die Gebirgspoeten hat er schon zwei obenfüllende Bühnenprogramme gemacht. Zwei von seinen bekannteren Büchern, die er schon geschrieben hat, sind Tiergeschichten und Der Rabenvater. Der Matto Kempf kann in seinen Bühnengeschichten unglaublich direkt sein. So fadengrad, bitterbös. Aber gleich so, dass man noch lachen kann dazu. Ich habe auch ihn gefragt, was für ihn heute ein Held ist.
Ja, das ist jemand, der etwas macht, was mich beeindruckt. Oder der vielleicht in der Luft liegt, aber niemand wagt zu machen. Es kann auch eine Sitzung sein, etwas sagt, was alle denken, und jetzt mal ohne Rücksicht auf die eigene Karriere einfach so einen Satz mal sagt, und dann denke ich, wow.
Handeln ohne zu überlegen, das macht vielleicht Helden aus, meint der Matto Kempf, wie es der Arno Gamenisch auch gesagt hat. Der Matto Kempf fragt sich zum Beispiel, ob sich der Edward Snowden wirklich überlegt hat, was er macht, als er die Geheimdokumente an die Presse gegeben hat. Ob er sich wirklich klar war darüber, dass er vielleicht in seinem Leben nie mehr in die USA zurück kann.
Wahrscheinlich nicht, oder sonst hat er es ja vielleicht nicht gemacht letztlich.
Ja, eben, vielleicht, das weiss man eben nicht. Also auf jeden Fall, der Held von seiner Geschichte, von Matto Kempf seiner Geschichte, der bewegt nicht gerade die ganze Welt wie der Edward Snowden. Es ist eher ein Held des Alltags. Das Risiko, das er eingeht, ist nicht so gross, aber seine Handlung ist trotzdem ziemlich heldenhaft.
Vier Badzimmer und zwei Chagall. Der Held von dieser Geschichte hat in der Zeitung ein Porträt über seinen Vermieter gelesen. Er hat dem Vermieter und Besitzer vom Haus einen Brief geschrieben. In diesem Brief hat er ihm mitteilt, dass er, unser Held, A., aufgrund vom Umstand, dass er, der Vermieter, gemäss dem Zeitungsbericht, sein Unternehmen ohne jegliche Eigenleistung von seinem Vater übernommen hat und sich B, schon im tiefen Alter von 53, aus dem Unternehmen zurückgezogen und sich infolgedessen keine Finger mehr rühren und sich so C, fortan seine fragwürdigen Hobbys, unter anderem Helikopter-Ski fahren, Lamborghini sammeln und Golf spielen können widmen. Und D, seine Frau, die Dressur reiten und Shetland-Pony züchten. Und sie, E, in ihrem Haus vier Badzimmer und zwei Chagall heigen. Und in Anbetracht, dass F, Besserung nicht in Sicht sei, weil seine beiden Töchter in St. Gallen Wirtschaft studieren und sein Sohn in Abu Dhabi ein Hotel managen. Und er gemäss dem Porträt G auch noch Ferienhäuser in St. Moritz und Estoril heig er, unser Held, beschlossen, als gesellschaftlicher Ausgleich seine Miete zukünftig an eine soziale Institution zu überweisen, wenn er, der Vermieter, trotz den aus seiner Sicht ausreichend und umfassend ausgeführten Gründen mit seinem Vorgehen nicht einverstanden sei, dann hat er die Möglichkeit, sich am nächsten Sonntagabend um 7 Uhr bei ihm in der Wohnung einzufinden, um zusammen das weitere Vorgehen zu besprechen. Der Vermieter hat den Brief ein paar Mal durchgelesen, hat den Kopf geschüttelt und denkt, ein kleiner Rebell unter meinen Mietern, der hat sicher das Gefühl, ich sei zu feig, für ihn in die Augen zu schauen. Aber da kennt er mich schlecht. Darum hat der Vermieter am nächsten Sonntag pünktlich um 7 Uhr bei seinem Mieter geläutet. Natürlich hat er eine gute Flasche Wein dabei gehabt. Aber unser Held hat gesagt, «Euer Wein trinke ich nicht. Aber in meinem Haus wohnen der schon. Häuser gehören denen, die drin wohnen.» Wie man sich vorstellen kann, sind sich die beiden nicht einig geworden. Unser Held hat gesagt, schon nur, dass ihr euch hier mit einer teuren Flasche Wein einschleimen wollt, zeigt, dass ihr gar nichts begriffen habt. Habt ihr ein Problem mit mir? Das war die Antwort vom Vermieter. Und unser Held hat gesagt, das ist eine so dumme Art, das Ganze zu psychologisieren. Ihr wollt nur von euch ablenken, aber meinetwegen, wir können ja so. Als ich diesen Zeitungsbericht gelesen habe, habe ich mich einfach aufgeregt und habe mich schon gefragt, wem ich da Monat für Monat mein Geld jetzt viertel schiebe. Wenn ich mir vorstelle, dass ihr mit meiner Miete das Helikopterbenzin zahlt, für da irgendwie eine Weltgeschichte rumzufliegen, dann gibt es mir verscheinen. Der Vermieter hat die Nase gerümpft. Macht doch nicht einen auf moralisch. Ihr seid doch nur neidisch. Ihr hättet im Grunde genommen lieber auch mehr Geld. Aber wegen dem braucht ihr euch da nicht als Wilhelm Tell von den Mietern aufzuspielen. Ihr müsst euch ja nicht vor meinem Hut verbeugen. Da hat unser Held gesagt, Wilhelm Tell, das ist das richtige Stichwort. Ihr seid genau so ein Gessler, der seine Mieter auspresst, wie anno dazumal der Gessler Burre. Und was ein Gessler hat, braucht es einen Tell. Und das kann ich euch schon bieten. Noch bevor der Vermieter etwas konnte sagen, hat unser Held beim Nachbarn an die Tür geläutet und hat sich dem sein Sturmgewehr ausgelehnt. Er hat seinen Mietvertrag mit raffinierter Origami-Technik zu einem Apfel gefaltet und hat ihn, weil er keinen Sohn hatte, seine Katze vom Kopf geschossen. Das hätte der Vermieter doch einigermaßen beeindruckt und er hat begriffen, dass da ein gewisser Wille vorhanden ist und hat eingewilligt, dass die Miete vorderhand an eine soziale Institution überwiesen wird. Die Geschichte zeigt, dass Heldentum, wie auch im kleineren Rahmen, auch heute durchaus noch möglich ist.
Eine Geschichte mit einer Moral vom Mattokampf. Jeder kann ein Held werden, auch heute, aber es braucht halt Zivilcourage und ein bisschen Unvernunft. Das war unsere dritte Heldengeschichte. Heute Abend in der Schnappelwelt im Ganzen haben wir vier Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, Geschichten über moderne Helden zu schreiben. Also über Leute, die ein grosses persönliches Risiko eingehen, für damit Held oder Heldin zu werden. Das heisst, eine Geschichte haben wir noch, nämlich die von der Patti Basler. Markus Gasser, ein paar Worte jetzt zuerst noch zu dieser Patti Basler. Wer ist sie?
Sie ist eine Slam-Poetin. Ich habe sie gehört an der Mundartnacht Gegenwart Solothurn, der Frühling. Und ich war ziemlich begeistert von ihrem Auftritt. Sie war eine der frechsten an dem Oben. Patti Basler hat auch schon ein obenfüllendes Programm zusammengestellt, wo sie zusammen mit einem Musiker auftritt. Darum haben sie gefragt, ob sie in diesem Fall eine Kabarettistin sei.
Ich bin nebst dem Peach Weber die einzige Kabarettistin, die halt ihre Texte immer noch abliest. Und darum gerne immer noch Slam-Poetin, weil die dürfen da.
Ja, außerdem sind sie wieder Peach Weber Lehrerin und kommen auch aus dem Kanton Aargau. Aber ihre Geschichten unterscheiden sich dann doch von denen vom phlegmatischen, sagen jetzt mal, Altmeister Peach Weber. Die Patti Basler sprüht vor Sprachwitz und Anspielungen und Assoziationen und sie schont nichts und niemand. Ich habe dann auch sie noch gefragt, was für sie denn eigentlich ein Held ist.
Ein Held ist für mich Dellenbachs Arnold Sigi. Und warum, da gehört man dem im Text.
Genau, und da wollen wir jetzt gar nicht länger warten. Der Text, die Heldengeschichte von der Patti Basler, die hören wir jetzt noch.
Ein Held für die Helvetia. Sie brauche dringend eine Audienz für ihr Land. Auch die haben es wieder einmal nötig, hat sie gemeint. Und ehrerbötig können sie dann beim Chef sein. Der Petrus hat sich geräuspert und Mutter Helvetia wenig begeistert reingelassen. «Grüß Gott», hat er gesagt. Und sie hat gemeint, «Seb, mich sie denn schon, nur der soll mal kommen.» Und als sie da mit dem lieb Gott am himmlischen Tisch gehockt ist, hat sie den ziemlich frisch von der Leber weggeschneddert. Eine Identitätskrise habe sie und mit einer neuen Idee sei es dann nicht gemacht. Ideen müssen her, Ideen. Sie brauche keine Hormonkur. Sie können ihretwegen warten bis Pharmageddon. Was sie brauche, sei endlich wieder einmal ein rechter Held. In der Schweiz, hat der Herr gefragt. Ja, natürlich in der Schweiz. Dort sitzen wir nämlich mit geletteten Hemmli auf den Geldsäck, säkularisiert und ungläubig, wie man sieht. Und das einzige Risiko, das der Schweizer eingeht, das einzige Risiko sind Gramschpapierkäufe. Also easy come, easy go. In so einem Land gäbe es doch keine Helden mehr. Einmal nicht in Zivil und nicht aus freiem Willen. Man fände Helden dumm. Dumm und verpfüchs. Und rede so eine Jolie von Hero, verstöch es nur Ravioli aus der Büchse. Der Prix Courage ging vor die geretteten Schosshündli. Sünd und Schad sei das. Und ob er ihren jetzt nicht so einen Held könnte verlehnen. Heiland, zack, hat der liebe Gott gesagt. Und genau so hat er es gemeint. Er hat seinen Heilandsack für ihn gekrümschelt. Dortin hat er nebst dem Heiland alle anderen Helden versorgen gehabt.
«Müsste er ein Schweizerischer sein oder ging auch ein Internationaler?» hat er gefragt.
«Wenn er aus dem Schengen-Raum sei, ging auch ein Internationaler, wenigstens für 3 Monate.» Der liebe Gott war froh, dass sein Sohn so nicht in Frage gekommen ist. Und Helvetia hat gemeint, es wäre einen Weg ein Risiko gewesen, ein bärtiger Mann aus dem Nahen Osten, wo das Gottesgesetz über Strafgesetzbuch stellt, für seinen Glauben stirbt und sicher ist, dass er nach seinem Märtyrertod direkt in den Himmel auffährt. Ja, das sei im Moment eher der Heikel.
Dann müsst ihr ja im Bundesasylzentrum auf die Einsätze warten. Am Ende noch zu Bremgarten, wo ihr nicht einmal beweisen könnt, dass er ein echter Held ist. Hey, ja, wie willst du übers Wasser laufen, wenn nicht in die Bade dürfst?
Was ist mit dem Siegfried? Hat der Herrgott unterbrochen.
Ja, Jumpferen aus den Klauen von einem bösen Drachen retten, das ging gar nicht. Drachen gäbe es in der Schweiz nur Sättig, wo man am Schnürli führe. Und das sei dann nicht gerade viel. Und mit den Jumpferen verhalte sich es gerade etwa gleich. Und dann käme noch wegen Menschenhandel dran, wenn man da einen Jumpferen durchs Zeug durchschleiche. Ob es am Ende einen Weg gescheiter sei, wenn man gerade noch einen Anwalt an die Sitzung hole, einen Rechtsbeistand als Beraten die rechte Hand, hat Helvetia gefragt.
Woher nehmen, wenn nicht stellen, hat der Herrgott gesagt. Sie sollte doch wissen, dass es im Himmel keine Anwälte hat.
Und richtig, haben sie weder einen Winkeladvokat noch einen Winkelier gefunden. Der Tell ist zu aggressiv und schillernd und sowieso eine deutsche Erfindung. Und das Heidi verleiht einem mit ihrem heiligen Geschrei, wo sie jeden Berg zum Mönch oder zur Jungfrau verkläre. Viel zu wenig säkulär sei das. Und die Aufklärung sei inzwischen auch hinter den Bergen angekommen.
Aber er könnte ja einen Krieg anzetteln. Katastrophe! Da gilt die Notrecht. Da darf ich diesen Held einmal Knopf und weissen Kragen riskieren.
Nein, Himmel, Herrgott, er müsse doch nicht gerade die Welt untergehen, nur wegen ihrer Identitätskrise.
Da ist der Herrgott ungeduldig geworden und hat wütig ein paar Blitze in die Schweiz abgeschickt, hat den Büchsravioli aus dem Heilandsack rausgezogen und sie in hohem Bogen auf einen Bundeshausplatz abgerührt, sodass sie der Bundesrätin Wittmer-Schlumpf fast auf den Kopf geflogen wäre, wenn nicht Stellenbacher Arnold Sigi heldenmutig dazwischen wäre und sich geopfert hat.
Wenn auch unfreiwillig. Weil er unbedingt das herzige Schosshündchen wollte streicheln, das der Bundesweibel am Schnürli nachgeführt hat. Der Prix Courage hat mir dem Tellenbach Arnold Sigi dem posthum verleihen. Und die Ravioli haben mehr ausgesehen wie Hundefutter. Arnold Sigis Kopf auch. Man hat gar nicht so recht gesehen, was genau vom Sigi und was von der Ravioli ist. Darum hat es dann nach der Kremierung auch so herrlich nach frisch gewärmter Ravioli mit rindsgehackter Füllung geschmeckt, dass einem versammelten Bundesrat samt Weibelshündli das Wasser aus den Lefzen getropft ist. Für die Presse ein gefundenes Fressen. Das mit dem heroischen Hero-Ravioli-Retter. Noch lange haben sie sich mit Wortspielen in allen Regenbogenfarben amüsiert. Der liebe Gott aber ist mit der Helvetia und dem Arnold Sigi bei einem Kaffee Lutz gehöckelt. Die offerierten Ravioli haben es dankend abgelehnt. Und der liebe Gott hat auf die Schweiz runtergeschaut und gesehen, dass es gut ist.
Die Patti oder die Patti Basler mit ihrer Geschichte von der Helvetia, die Gott um einen neuen Held bittet und eben dort Stellenbach Arnold Sigi als unfreiwilligen Held überkommt. Tatsächlich ein Feuerwerk von Sprachspielereien und politisch-gesellschaftlichen Anspielungen von Patti Basler. Das waren also die 4 Geschichten über Menschen, die Risiken eingehen oder dabei zu Helden werden.
Ja, und das zeigt, wie vielschichtig das Thema Risiko angegangen werden kann. Wenn ich mal schnell zurückschaue, Held kann man also werden, wenn man seine Träume verwirklicht, so wie der Eddie the Eagle in der Geschichte von Arno Kamenisch, oder wenn man seine Überzeugungen durchsetzt, wie Matto Kämpf sein Kämpfer ist Mieter, oder wenn man einfach seinen Beruf ausübt, wie die Schriftstellerin Tanja Kummer, oder eben ohne dass man hätte wollen, einfach weil man im richtigen Moment am richtigen Ort war, so wie Stellenbach Arnold Sigi von der Patti Basler.
Das war es, die 4 Geschichten von der heutigen Schnappelweide im Rahmen vom SRF-Wochenthema Risiko. Redaktion von dieser Sendung Markus Gasser, Ihr könnt die Sendung nachhören, später auf srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweide. Dort hat es so Angaben zu allen vier Autorinnen und Autoren, die ihr heute gehört habt. Und nochmal der Hinweis an dieser Stelle auf das Schwerpunktthema Risiko hier bei SRF die ganze Woche. Alle Infos, alle Sendungen dazu und auch einen persönlichen Risikotest, den ihr könnt machen könnt, findet ihr bei uns im Netz bei srf.ch. Nächste Woche, am 5. September, da kommt an dieser Stelle eine Sondersendung zum Abstimmungswochenende vom 22. September, was unter anderem um das neue Arbeitsgesetz geht. Darum heute in der Woche keine Schnabelweide. Die nächste Mundartsendung Schnabelweide ist also am 12. September, dann mit einem Querschnitt zur Mundartnacht Gegenwart, die im Mai Solothurn stattgefunden hat. Und auch ein paar von den heutigen Stimmen gehört ihr dann wieder in zwei Wochen. Am 12. September.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.